Er sieht an und für sich harmlos aus, der Riesenbärenklau. Er ist aber giftig und in diesem Sommer besonders verbreitet. Es ist nicht die einzige Giftpflanze in Deutschland, von der Gefahr ausgeht. Ja, generell gibt es ja viele Möglichkeiten, nicht nur pflanzliche Natur sich in seinem Alltag zu vergiften. Ob die harmlos wirkende Zucchini, die mit den Bitterstoffen zur Übelkeit führt, oder beispielsweise die Verwechslung von Bärlauch mit Maiglöckchen beim Bärlauchsammeln in Wäldern. Doch was macht man dann, wenn es passiert ist? Ja, ihr seid Ärztinnen und arbeitet für den Giftnotruf. Was ist das denn eigentlich genau und wie funktioniert das? Das klären wir jetzt hier im Gespräch. Ja, was ist denn eigentlich der Giftnotruf?
Giftnotruf, das ist eine Beratungsstelle, wo man anrufen kann rund um die Uhr. Also es ist eine 24-7-Hotline sozusagen. Wir sind ein Team aus Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften und beraten die Allgemeinbevölkerung, aber auch medizinisches Fachpersonal oder Kindergärten. Im Prinzip jeder, der eine Frage hat zu einer Vergiftung oder einem Vergiftungsverdacht. Und geben Hilfestellung, was jetzt zu tun ist, ob das eine gefährliche Vergiftung ist und man sich ins Krankenhaus begeben sollte oder ob das eher unproblematisch ist.
Welche Aufgaben erfüllt dann der Giftnotruf in Deutschland? Also jeder, der sich potenziell vergiftet hat, kann dann dort anrufen. Und das ist quasi bundesweit dann so geregelt.
Also es gibt in Deutschland aktuell 7 Giftinformationszentren, das ist Ländersache. Jetzt, wir sind vom Giftnotruf in Göttingen, also vom Giftinformationszentrum Nord. Wir sind also für die 4 norddeutschen Bundesländer Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zuständig. Und deswegen wäre es eben schon, also es ist sinnvoll, dass es da eine landesspezifische Eingrenzung gibt, weil wenn jetzt ganz Deutschland sozusagen bei einem Zentrum anrufen würde, würde das schon relativ schnell die Kapazitäten sprengen. Und in anderen Ländern ist es zum Teil so, dass es da auch mehrere Giftinformationszentren gibt. Ich glaube, in Frankreich gibt es 2 oder 3 Zentren. Viele Länder haben aber auch nur ein Giftinformationszentrum. Genau, das ist so ein bisschen von der Bevölkerungsdichte abhängig letzten Endes.
Ansonsten machen wir auch noch natürlich so letztendlich Aufklärungsarbeit ein bisschen, ne? Also Teile von uns halten mal Vorträge oder wir schreiben Artikel für irgendwelche Fachzeitschriften. Wir machen auch ein bisschen Lehre, weil wir hier in der Uniklinik mit angegliedert sind. Und wir machen letztendlich auch relativ viel Datenauswertung. Also zu bestimmten Themen können wir ja sehr viele Daten sammeln. Wir arbeiten letztendlich auch mit ein paar Firmen zusammen, für die wir Daten aufnehmen, um sozusagen auch so verschiedene Produkte, da die Gefährlichkeit, wenn jetzt, weiß ich nicht, immer ständig das Waschmittel in einer bestimmten Verpackung von Kindern gegessen wird oder so, weil die Verpackung so schön bunt ist, ne? Sowas können wir auch Firmen rückmelden letztendlich zum Beispiel. Also auch so ein bisschen Prävention.
Und wenn es dann soweit ist, wenn es passiert ist, wenn man sich dann vergiftet hat und man dann beim Giftnotruf anruft, wie läuft denn so ein Gespräch dann mit den vergifteten Patienten dann in der Regel ab? Wie kann man sich so ein Gespräch dann vorstellen?
Also in der Regel fragen wir natürlich erstmal, wie genau der Hergang war. Wir fragen, was genau passiert ist, was eingenommen wurde. Da gibt es jetzt verschiedene Wege, wie man sich theoretisch vergiften kann, ne? Inhalieren, irgendwie über die Haut, essen, trinken, ins Auge kriegen zum Beispiel. Wir fragen nach dem Alter und vielleicht nach dem Gewicht von den Betroffenen. Dann versuchen wir einzuschätzen oder schätzen wir ein, ob das jetzt was Bedrohliches ist oder vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie die Anruferinnen sich das denken. Und dann geben wir da Empfehlungen, wie das weitere Vorgehen von unserer Seite aus einzuschätzen ist.
Ja, bei euch auf der Website vom Giftinformationszentrum Nord in Göttingen, da gibt es ja die Rubrik Giftpflanze der Woche. Jede Woche wird dort eine neue Giftpflanze aufgelistet und über mögliche Gefahren dann aufgeklärt. In der Anmoderation haben wir ja schon etwas über das Verwechseln von Maiglöckchen und Bärlauch gehört. Ich kenne ja viele Leute, die es im Frühjahr immer in die Wälder zieht, um Bärlauchpesto oder Ähnliches herzustellen, was in vielen Stellen allerdings auch verboten ist. Also kommt das eigentlich häufig vor? Dass harmlose Pflanzen mit giftigen verwechselt werden?
Ja, das kommt durchaus häufig vor, wobei man sagen muss, dass das natürlich auch jahreszeitenabhängig ist. Also im Winter haben wir da relativ wenig Anfragen zu Pflanzen- oder Pilzvergiftung. Aber gerade so im Frühjahr, also Bärlauchzeit, ist natürlich so ein Klassiker. Da haben wir das fast täglich, dass da wirklich Anrufe kommen, wo Leute versucht haben, Bärlauch zu sammeln und dann möglicherweise mit Maiglöckchen oder auch schlimmstenfalls mit der Herbstzeitlosen verwechselt haben. Man muss auch sagen, womit die Menschen welche Pflanze verwechseln, ist auch sehr individuell unterschiedlich. Also die Ähnlichkeit liegt durchaus auch im Auge des Betrachters. Es gibt so giftige Doppelgänger bei Pilzen, bei Pflanzen, wo das dann auch häufiger mal eben vorkommt, dass Vergiftungen stattfinden. Aber wir haben auch ganz häufig Anfragen, wo Kinder einfach akzidentell irgendwelche Pflanzenteile oder Beeren von einer Hecke, unklare Pflanzen, unklare Pilze vom Rasen gegessen, probiert haben und wir dann da eben Hilfestellung geben, wie es jetzt weitergeht.
Und was sollte man dann als erstes tun, wenn man merkt, dass man sich vergiftet hat oder wenn sich das Kind vergiftet hat? Was kann man da als erstes tun?
Prinzipiell ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, das Giftinformationszentrum oder den Giftnotruf, den Lokalen anzurufen, um eben erstmal zu klären, ist es denn überhaupt was Dramatisches oder auch nicht. Also es kursieren alle möglichen Sachen im Internet, dass man irgendwie Salzwasser zu trinken gibt, das Kind erbrechen lassen sollte und so. Davon raten wir aber ab tatsächlich, ne, weil man damit oft auch was mehr kaputt machen kann als Gutes tun. Das heißt, erstmal sozusagen Ruhe bewahren und hier anrufen oder beim Giftnotruf anrufen, ist, denke ich, schon das Sinnvollste. Außer man hätte jetzt wirklich tatsächlich schon akut Beschwerden, dann sollte man schon auch einen Rettungsdienst anrufen.
Ja, wird denn eigentlich genug für die Aufklärung von Alltagsgiften getan oder würdet ihr sagen, fehlt es an Aufklärung und Sensibilisierung zu dem Thema? Also wir haben ja schon eben gehört, es gibt diese Giftpflanze der Woche auf eurer Website, aber passiert darüber hinaus auch irgendwie an Aufklärung? Ihr habt schon eben gesagt, dass ihr auch Vorträge haltet und so. In welchem Rahmen passiert das zum Beispiel?
Also wir kriegen Anfragen von unterschiedlichen Institutionen relativ unregelmäßig und ja, jetzt beispielsweise haben wir jetzt am 11. September hier in Göttingen gibt es den Kindertag. Das ist so ein Veranstaltungstag, der in der Innenstadt stattfindet, wo Kinder mit ihren Eltern hinkommen. Und da sind wir auch vertreten mit einem Stand und können also auch Fragen beantworten und auch Aufklärungsarbeit leisten. Manche Mitarbeiter von uns gehen auch in Schulen tatsächlich. Wir gestalten den Hebammenunterricht hier mit lokal in Göttingen zum Thema Vergiftung. Also mehr Aufklärung und mehr Prävention ist natürlich immer gut.
Zum Thema Prävention von Vergiftungsfällen hätten wir auch noch einen Wunsch oder einen Tipp an die Bevölkerung. Und zwar ist es immer ein Risiko, chemische Produkte umzufüllen in andere Flaschen, insbesondere in Getränkeflaschen. Das führt einerseits dazu, dass möglicherweise jemand anders diese Flasche dann sieht und denkt, dass da ein Lebensmittel drin ist und daraus trinkt. Und andererseits ist es dann einfach schwierig für den Berater oder die Beraterin beim Giftnotruf herauszufinden, welches Produkt da drin war. Das heißt, die Inhaltsstoffe herauszufinden, ist dann einfach erheblich erschwert, ob das ein ätzendes Produkt war, ob irgendwelche toxischen Inhaltsstoffe da drin sind. Das heißt, die Gefährdung von solchen Situationen ist dann einfach schwierig abschätzbar und führt im Zweifelsfall dazu, dass vielleicht eine unnötige Krankenhausvorstellung oder unnötige Therapien empfohlen werden, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wären oder dass eine Gefahr auch unterschätzt wird. Das heißt, also Produkte aller Art, ob jetzt Frostschutzmittel oder auch irgendwelche Desinfektionsmittel, die man sich vielleicht von der Arbeitsstelle irgendwie abfüllt in eine eigene Flasche, das ist immer eine schlechte Idee, weil es einfach das Risiko erhöht, dass es dann zu einer Vergiftung kommt, die eben auch schwierig einzuschätzen ist.
Letztendlich ist aber auch ganz viel normale Erziehung der Kinder, also dass man jetzt nicht irgendwelche Pflanzen essen sollte oder irgendwas in den Mund nehmen sollte. Das gehört ja zur ganz normalen Erziehung dazu. Aber ein Stück weit ist es natürlich auch normal, in der Entwicklung des Kindes alles zu probieren. Also manche Vorfälle lassen sich auch einfach nicht verhindern, egal wie gut die Eltern das Kind aufklären oder wie gut die auch das Kind im Auge behalten. Das ist nicht immer alles vermeidbar. Manche Sachen sind aber auch vermeidbar, wie eben das eben schon angesprochene Sammeln von Pilzen oder Wildkräutern, wenn man sich eben nicht genug damit auskennt und auf irgendwelche Apps oder Bilder im Internet vertraut und ja dann im besten Fall den gesammelten Fund noch an die ganze Familie zubereitet und verspeisen lässt, sodass man dann im Endeffekt auch gleich eine größere Gruppe hat von potenziell vergifteten Personen. Das sind dann immer Fälle, die ärgerlich sind, weil es halt eigentlich vermeidbar gewesen wäre. Genau, also das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen.
Das heißt, im Wald, wenn man jetzt über Pilze und Giftpflanzen spricht, da lauern die größten Gefahren oder wo seht ihr in Deutschland die größten Gefahren, sich zu vergiften?
Also die größten Gefahren würde ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt im Wald sehen.
Genau, also rein zahlenmäßig haben wir ungefähr ein gutes Drittel unserer Anfragen betreffen Arzneimittel und nochmal ungefähr ein Drittel chemische Produkte. Das ist ein großer Überbegriff. Darunter fallen zum Beispiel Wasch- und Reinigungsmittel, alles, was man letzten Endes so in der Haushaltsabteilung kaufen kann in der Drogerie oder auch sowas wie Schimmelentferner oder Essigessenzen, solche Geschichten. Da gibt es einfach eine sehr, sehr große Gruppe an verschiedenen Produkten, die darunter fallen und die machen auch letzten Endes eine große Gruppe in unseren Anfragen aus. Pflanzen und Pilze zusammengenommen, zahlenmäßig, machen ungefähr 12% unserer Anfragen aus. Das sind jetzt die Zahlen von unserem Jahresbericht 2019, auf die ich mich hier beziehe, sodass das doch zahlenmäßig jetzt nicht die größte Gruppe an Vergiftungsfällen ist.
Es gibt ja einige skurrile Fälle auch bei euch im Giftnotruf. Was könnt ihr uns darüber erzählen? Also, was war denn eigentlich der skurrilste Fall?
Mir ist einer eingefallen, hat hier eine Tierärztin angerufen, die war Spezialistin für so Amphibien und so, irgendwelche Kleintiere. Und da hatte eine Schildkröte einen Avocadokern zu fressen bekommen. Und die Tierärztin rief hier an und meinte, wollte wissen, ob man da irgendwas tun kann. Ich muss zugeben, dass ich da erst gelernt habe, dass Schildkröten keine Avocadokerne essen sollen. Genau, und das war auch schon eine Woche her, aber Schildkröten haben auch eine Verdauungszeit von 3 Wochen. Das heißt, es ist vielleicht auch noch was, wäre noch was möglich gewesen. Letztendlich haben wir da, konnte ich dafür jetzt aber auch keine wirklich konkrete Empfehlung geben. Bei der Frage nach den Symptomen der Schildkröte wurde mir auch nur berichtet, dass die Schildkröte verlangsamt wäre, was wohl aber auch an der momentanen Paarungssaison liegen könnte. Deswegen, das war jetzt schon eine skurrile Anfrage, wo wir bei manchen Themen können wir auch einfach leider nicht weiterhelfen. Jetzt in sowas ganz Speziellem.
Ja, so zu allerletzter nochmal vielleicht für euch die Möglichkeit, noch ein bisschen Werbung für den Giftnotruf zu machen, dass sich Leute trauen, auch dort anzurufen. Wo kann man sich denn dann konkret melden? Vielleicht einmal die Telefonnummer raushauen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Also, wenn man in Norddeutschland ansässig ist, dann wählt man die Göttinger Vorwahl, das ist die 0551, und dann die 19240. Das ist auch die gleiche Wahl von den meisten anderen Giftinformationszentren in Deutschland. Die anderen haben dann halt eine andere Vorwahl, aber für Göttingen sind wir erreichbar 0551. 19240. Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Der Anruf ist kostenfrei und auch die Beratung ist selbstverständlich kostenfrei für die allgemeine Bevölkerung.